So, jetzt offiziell ist ein schönes Guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Chemnitzer Linux-Tagen und ich beglückwünsche Sie, dass Sie schon so früh da sind. Und zur Belohnung bekommen Sie einen tollen Vortrag von Vanessa Rex. Sie erzählt uns, wie sie auf den Elch gekommen ist. Bitte warmen Applaus für die Vortragende.
Dankeschön. Ja, auch von mir nochmal einen guten Morgen und vor allen Dingen einen herzlichen Dank, dass tatsächlich so viele so früh aufgestanden sind, um sich den Vortrag anzuhören. Das hatte ich nicht erwartet. Also auch danke an das Publikum. Mein Name ist Vanessa Rex und ich stelle euch heute vor, was Elche mit Logfile-Analyse zu tun haben. Ich komme von der Sernet GmbH. Zu der Firma sage ich gleich nochmal ein bisschen was. Aber erstmal jetzt zum Wachwerden die Frage an euch. Wer hat sich schon mal mit Linux-Logfiles auseinandergesetzt? Schön. Wer hat schon mal das mit dem Elk-Server gemacht? Ja, ein paar weniger. Schon ein paar. Also ich wäre trotzdem auch für die, die es jetzt noch nicht sich mit Logfiles auseinandergesetzt haben und den Elk-Server nicht kennen, gleich erstmal in der Reihenfolge vorgehen, dass ich ein Fallbeispiel nehme, damit man auch sieht, wann ist es sinnvoll. Dann gehe ich in die Vorbereitung, warum habe ich ausgerechnet den Elk-Server genutzt im Vergleich zu proprietärer Software. Und dann komme ich erst zu der eigentlichen Einrichtung. Wer nachher dann noch Detailfragen hat, kann gerne in unseren Sernet-Stand hier vorne kommen. Wer nochmal Fragen zur Bedienung, zur Einrichtung hat, kann auch nochmal direkt auf mich zukommen. Also jetzt erstmal kurz zur Sernet selbst. Das ist eine Firma mit ca. 60 Mitarbeitern, verteilt über die zwei Standorte in Göttingen und Berlin. Hauptstandort ist Göttingen. Wir arbeiten in dem Themenbereich Informationssicherheit und Datensicherheit. Also einmal, dass die Daten nicht nach außen gelangen, aber auch, dass die Daten nicht verloren gehen. Dafür setzen wir bei mittelgroßen und großen Unternehmen Firewalls ein und VPN, also Virtual Private Network, für die sichere Übertragung. Und generell setzen wir auf Open-Source-Produkte, so wie jetzt auch der Elk-Server. Kurz noch zu unseren Unterabteilungen. Da haben wir einmal die WinWerk, das sind unsere Windows-Leute. Also wir in der Systemintegration sind hauptsächlich für Linux zuständig. Dann die Sammlerabteilung, das habt ihr vielleicht am ehesten schon mal gehört. Das ist die Schnittstelle zwischen Windows und Linux. Und die Very Nice, das ist ein ISMS-Tool, also Management für Informationssicherheit. Und alles ist halt, wie man schon hört, auf Sicherheit bezogen und das wird gleich auch immer wieder eine starke Rolle spielen. Ja, jetzt zu dem Eigentlichen. Wie komme ich auf den Elch und wann braucht man ihn? Dafür habe ich jetzt, wie eben schon angekündigt, ein kleines Beispiel-Setup gemacht, um es einfach anschaulich vorzustellen. So sieht bei uns ein Standard vereinfachter Netzplan aus. Also hier ist das böse, böse Internet. Unser Portal ist generell bei uns die externe Firewall, läuft unter BSD. Irgendwo hier zwischen oder meistens auch am Gate hängt der Webserver, ist bei uns häufig ein Apache, kann aber auch ein Nginx sein. Und hier hinten ist die interne Firewall, die dann die Sicherheit zum LAN bietet. Ja, und genau um diese drei Rechner geht es jetzt. Wie jeder Rechner schreiben diese drei Rechner Logfiles. Für die, die noch nicht so viel Erfahrung dafür haben, sage ich es nochmal kurz im Ansatz. Logfiles sind Dateien, die wichtige Systemereignisse speichern oder Programmereignisse. Also man sieht auch, wann der Rechner gebootet ist. Errorlog ist ganz gut oder Accesslog, wann hat jemand auf eine Webseite zugegriffen. Sowas ist das. Also viele, viele wichtige Informationen. Allerdings nicht sonderlich übersichtlich. Also deshalb ist auch wegen nicht sonderlich übersichtlich, ist die Analyse aktuell sehr aufwendig für uns. Ich meine, wir haben jetzt den Blick dazu, wir wissen auch, wie man mit der Konsole ein paar Suchbefehle kann man sich da durchfinden, aber was nicht möglich ist, sind Statistiken. Wie oft hat jemand auf die Firewall zugegriffen, also wie oft ist was geblockt worden, wie oft ist was weitergeleitet worden. Dafür käme dann der Elk-Server zum Einsatz. Aktuell greifen wir halt immer auf jeden einzelnen Rechner per Konsole auf die Logdateien zu, per SSH. Also der Kunde muss uns dafür jedes Mal anrufen, wir müssen jedes Mal auf den Rechner, ist halt im Support drin. Also, wir wollen jetzt diesen ganzen Riesenhaufen Informationen, vielleicht einfach das Beispiel, irgendwie rausfiltern. Die Realität sieht nämlich etwa so aus. Ich meine, hier sind die Zeilenumbrüche jetzt auch fürchterlich, aber möchte mal kurz jemand Statistiken erstellen, wie oft welche IP-Adresse vorkommt? Frag das nachher ab. Also ihr seht, also es ist möglich, klar, aber jetzt für einen Laien, wenn der Kunde das selber machen will, nicht wirklich. Also, Ziel ist eben klar geworden, vereinfachte Fehleranalyse oder generell Logfile-Analyse, um auch was zu optimieren. Und einen zentralen Analyseserver in der DMZ, der wirklich alle Logfiles sammelt. Im Moment müssen wir ja immer auf den jeweiligen betreffenden Server drauf. Und außerdem möchte ich möglichst viele Filtermöglichkeiten bieten nach Kriterien wie Source-IP, Destination-IP oder Port, dass man weiß, welche IP-Adressen verursachen denn hier. Standardbeispiel ist, ein Netzwerk ist überlastet, dass man dann sieht, die und die IP-Adresse hat gerade irgendwie, macht gerade irgendwas, läuft gerade Amok, macht ständig Anfragen, dass man dann rauskriegen kann, der und der Client ist es. Als Beispiel, gibt viele Möglichkeiten. Und am Ende soll das noch über eine Webseite visualisiert werden, damit auch der Kunde sich das zusammenklicken kann, damit man auch diese eben genannten Statistiken sieht. Das sehen wir nachher noch im Screencast ein Beispiel, wie das nachher aussieht. Hier wieder der Netzplan von eben. Wir nähern uns der Sache schon. Jetzt kam gerade die Frage auf, ob nachher was die Folien gibt. Ja, über die Cernet-Webseite. Können wir das? Ja. Also ja, kurz Zwischenfragen sind erlaubt. Hatte ich noch nicht gesagt. Nur dann bitte mit Mikro, damit es nachher auch in den Audioaufnahmen ist. Jetzt zum Netzplan zurück. Also eben wieder der Netzplan von eben. Hier ist jetzt dieser Elk-Server. Ja, ich sag gleich was zu, was dieser Elk jetzt eigentlich da heißt. Kommt jeden Moment. Auf dem sollen dann alle Logfiles gespeichert werden. Hier ist der mit einem separaten Bein, in einer separaten DMZ angeht, weil so diese Logfiles sind schon heikle Daten, die man nicht unbedingt im Netz haben möchte, weil das sind zum Beispiel Informationen über offene Ports. Also Angreifer wird sich freuen, wenn er weiß, ach, dahin muss ich attackieren. Oder IP-Adressen, das will man alles nicht unbedingt draußen haben. Ja, jetzt zu dem Elk. Warum habe ich ausgerechnet diesen Elk-Server genommen und was ist das eigentlich? Generell hatte ich ja schon erwähnt, wir verwenden Open-Source-Produkte, sowas auch in meinem Projekt. Wir haben das Betriebssystem Debian Jesse verwendet. Das ist das aktuelle Debian. Jetzt komme ich endlich auf den Elk. Das steht für Elasticsearch, Logstash und Kibana. Das sind die drei zentralen Programme, die zusammenarbeiten, sieht man am besten in dieser Grafik. Aber jetzt, wo wir das mit dem Elk gerade endlich geklärt haben, muss ich euch schon wieder enttäuschen, weil eigentlich dürfte das nicht Elk heißen, sondern Leck. Also andersrum, LEK, weil in der Reihenfolge arbeiten die Programme eigentlich. In der Reihenfolge werde ich die jetzt auch vorstellen, wer was macht. Aber Elk klingt natürlich schöner, also bleiben wir beim Elk. Also zuerst kommen die Daten, also man muss sich das so vorstellen, der sogenannte Logstash-Forwarder schickt von sich aus die Daten an den Elk-Server. Sieht man nachher auch nochmal grafisch besser. Die Daten kommen bei dem Logstash an, der sammelt die Logdaten und bietet dann die Filter an. Dann kommt das E, Elasticsearch, speichert die Daten, also ist die Datenbank, bietet nachher eine schnelle Suche an. Und das, was der Endanwender nachher sieht, ist Kibana, der erstellt die Graphen, bietet sie über eine Web-Oberfläche an. Als Schnittstelle habe ich dann noch den Webserver in Nginx genommen. Sieht man nachher bei der Einrichtung auch nochmal. Ja, Hardware habe ich jetzt rein beispielhaft gemacht. Ich denke, gehe von aus, je nachdem wie groß das Setup ist, braucht man relativ viel Speicherplatz, zum Beispiel 1 Terabyte. Wir verwenden standardmäßig RAID 1, falls eine Festplatte ausfällt, kann man die im laufenden Betrieb hier in dem Falle bei den neueren Servern wechseln, einfach, dass die Datenverluste nicht entstehen, weil wenn man schon eine Historie hat von seinen Logfiles, möchte man eigentlich die Datenverluste nicht haben. Alternativ, was ich jetzt an der Firma auch gemacht habe, ist eine virtuelle Maschine. Das aktuell, ich muss mal gucken, wie es dann unter höherer Last aussieht, aktuell geht selbst das noch. Kostenpunkt jetzt für die Hardware, wenn wir jetzt von der Hardware ausgehen, ca. 3.000 Euro. Ist natürlich jetzt erstmal hohe Anschaffungskosten. Jetzt für die, die vielleicht nicht unbedingt den Elk-Server genommen haben, vielleicht sogar andere. Hat hier schon mal jemand proprietäre Software genommen als Alternative? Ja, da paar wenige Handzeichen. Ich vergleiche das jetzt mal kurz, warum ich mich für den Elk-Server entschieden habe. Im Vergleich zu beispielhaft Splunk. Es gibt ja noch viele, viele andere. Ist nur Vergleichsbeispiel. Der Elk-Server bietet Such-, Analyse- und Visualisierungsfunktionen an. Also genau das, was wir haben wollen, was ich am Anfang gesagt hatte. Der Quellcode liegt offen zugänglich, hat den Vorteil, dass wir bei Bugs selber eingreifen können, tiefer in den Quellcode eingreifen können und auch unsere eigenen Sachen da einbringen können. Es ist allerdings eine eigene Hardware notwendig. Das ist ja eben Kostenpunkt 3.000 Euro, muss man sich natürlich überlegen als Firma, lohnt sich das nicht. Aber die Daten bleiben im Netz und wir sind eine Sicherheitsfirma. Das heißt, wir werden unseren Kunden natürlich auf jeden Fall raten, die Daten auf einem eigenen Server und nicht irgendwo extern zu lagern. Also das ist so der große Pluspunkt. Demgegenübergestellt habe ich, wie gesagt, beispielhaft Splunk, bietet Such-, Analyse- und Visualisierungsfunktionen, also das, was wir eben gerade hatten, alles gleich. Der Quellcode liegt nicht offen, das heißt, ich hätte nicht so tief eingreifen können. Man braucht halt keine Hardware, also wenn jemand das für sich zu Hause macht, ist das wahrscheinlich sogar sinnvoller, oder einfach die Cloud-Nutzung, statt in 3.000 Euro in einen Server zu investieren, die Cloud-Nutzung, weil Cloud-Nutzung möglich ist. Aber hier das große Aber, der Ort der Lagerung der Dateien ist ja gar nicht bekannt. Also wir wissen nicht, wo der Server steht, welche Rechte da in diesem jeweiligen Land herrschen. Wahrscheinlich ist es so oder so, sind die Daten dann einmal über die NSA dahin gegangen. Also der Unsicherheitsfaktor spielt da noch eine Rolle, weshalb ich mich auch gegen Splunk entschieden habe. Ja, ursprünglich hatte ich das Projekt im kleineren Maßstab als mein Abschlussprojekt von der Ausbildung gemacht und da hatte ich dann so beispielhaft Kosten zusammengerechnet, was natürlich rein fiktiv war. Ich finde, dieser eine Satz fasst die Kosten eigentlich ausreichend zusammen. Once we get Elk going, it will be cheaper. The time to learn and get Elk going figured out is an investment. Also die Anschaffungskosten an sich sind erstmal hoch oder man muss sich ja auch erstmal einarbeiten, das einrichten. Aber auch in der Grafik, die ich für die Abschlusspräsentation dann gemacht hatte, wurde schon klar, dass sich der Elk-Server finanziell relativ bald rechnet nach ein, zwei Jahren. Weil die Splunk-Lizenzkosten sind relativ hoch. Aber da muss sich dann nachher jeder sein eigenes Bild machen. Ja, jetzt zur eigentlichen Einrichtung. Ich werde da jetzt Schritt vorgehen. Hier die blauen Kästen sind unsere Firewalls und unser Apache, also unser Webserver, also in unserem Beispiel wären es drei Server, die nachher ihre Logdateien senden sollen. Damit werde ich gleich anfangen bei der Vorstellung, da ist nicht sonderlich viel zu tun. Also erstmal, wie werden die Logdateien gesendet und dann der rote Kasten, das ist alles auf dem Elk-Server. Dann werde ich den erklären, auch in der Reihenfolge nach, wie die Daten dann da durchfließen würden. Ja, in dem eben gezeigten blauen Kasten muss der Logstash Forwarder installiert werden. Das habe ich ganz normal über die Repositories dann runterladen können. Und in der Config müssen ein paar Kleinigkeiten angepasst werden. Das passiert dann auf jedem einzelnen Server, außer auf dem Elk-Server. Logischerweise muss ich ihm sagen, wo soll ich denn die Logdateien hinsenden und auf welchem Port? Wo lauscht der Elk-Server? Und hier, das ist auch wieder ein weiterer Sicherheitspunkt, werde ich auf dem Elk-Server gleich noch ein Zertifikat erstellen und dann auf den Client importieren. Das ist so wie Schlüssel und Schlüsselloch, dass die sich auch wirklich erkennen und die Logdaten nicht sonst wo hinschicken. Ja, und dann kann ich hier unten schon, je nachdem, was für einen Server ich habe, das ist dann unterschiedlich. Ja, in dem Beispiel habe ich syslog genommen, das sind die System-Log-Files, wo aber auch IP-Table standardmäßig die Log-Files reinschreibt, die Firewall. Da kann man dann angeben, welche Log-Files soll ich denn senden und Type, das ist der Name, das spielt nachher auch nochmal eine Rolle, dass ich dann sagen kann, je nachdem, wie er heißt, nutze andere Filter. Gibt ja nicht keinen Sinn, beim Apache nach einem Drop-Log zu suchen, beim Webserver. Jetzt bin ich schon auf dem eben gezeigten roten Kasten, also das passiert jetzt schon auf dem Elk-Server, den wir sozusagen für unsere fiktive Umgebung neu einrichten. Da habe ich dann über die Repositories Logstash zuerst installiert. Da für die eigentlichen Filter gibt man einmal so, gibt es Standarddateien, Eingabe- und Ausgabefilter, wo soll ich hin? Und interessant sind natürlich die eigentlichen Filter, die dazwischen. Da wollte ich so Kriterien haben wie IP-Adressen, Port, von welchem Host kommt das. Und in dem Schritt war ich etwas enttäuscht, weil standardmäßig ist der Elk-Server hauptsächlich dafür ausgelegt, Apache, also Webserver-Log-Dateien zu filtern und syslog-Dateien. Das ging relativ schnell, aber ich wollte ja auch von Firewalls oder jetzt im nächsten Schritt, was ich demnächst jetzt an Angriff nehmen werde, Squid-Log von Proxy-Logs möchte ich damit auswerten. Das geht und das kann man über sogenannte Pattern machen. Das zeige ich jetzt im nächsten Schritt. Und das eben auf dem Server muss noch das eben genannte Zertifikat erstellt werden, damit die sich authentifizieren können. Aber jetzt den Schwerpunkt werde ich halt auf diese Pattern legen, weil ohne die hätte das für uns nicht groß Sinn gemacht. Also Programme, die Webseiten, also Webserver-Analysen machen, gibt es ja viele. Jetzt erstmal das ein Beispiel ohne Pattern. Wie gesagt, das ist relativ leicht. Das gibt es auch so fertig im Netz zu haufen. Hier kommt wieder der Typ zum Einsatz. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist Sinn. Also wenn das der Typ syslog ist, dann nehme die und die Filter. Hier nimmt er jetzt einfach, im Klartext nimmt er einfach die Standardfilter, die vorgefertigten. Sieht man nachher in dem Beispiel auch nochmal, welche das dann sind. Hier ist es jetzt gerade etwas schwer lesbar. Hier Timestamp, Message. Sieht man nachher schöner. Ja, das hatte mir, wie gesagt, nicht gereicht. Deshalb hatte ich Pattern erstellt. In einem Ordner Logstash Pattern und dann den jeweiligen Namen. Hier habe ich jetzt mal für die Präsentation ein stark vereinfachtes Beispiel genommen. Suche die erste IP-Adresse, also in dem jeweiligen Log-File, und nenne sie Source-IP. Da kann man sich generell komplett mit Regular Expressions austoben. Also da kann man einiges rausfiltern. Also man könnte dann auch sagen, und die zweite IP ist Destination Port und so weiter. Dadurch bin ich dann einen ganzen Schritt weitergekommen, weil ich dann ja quasi alles rausfiltern konnte, was ich haben wollte, auch Ports und sowas. Da habe ich hinterlegt, nach was filter ich. Hier wieder der... Also und dann in der eigentlichen Datei, die dann also den Filter aufruft, hier sage ich dann, wenn der Typ IP-Tables ist, dann rufe hier meine regex auf, meine Pattern und gebe die aus. Hier, nenne sie Source-IP IP-Tables und damit hatte ich das dann schon erweitert. Ja? Code inwiefern? Gehe ich von aus, ja? Ja. Achso, die Frage war, ob man da auch Code, Python-Code mit reinbringen kann. Ich gehe von aus, ja. Ich habe es noch nicht probiert, aber ja. Elasticsearch war sehr simpel. Installiert und auf Localhost beschränkt, weil, wie man ja eben in dem roten Kasten gesehen hat, die sind ja alle auf demselben Server. Das heißt, die brauchen nur auf dem Server zu lauschen. Ist auch wieder ein Sicherheitspunkt. Warum sollte der nach außen lauschen? Das ist ja, wie vorhin gesagt, die Datenbank. jetzt ein Elch aus Nutzersicht. Das ist eben die Grafik von eben nochmal leicht den Fokus verschoben. Der rote Kasten ist, wie ihr habt, der Elch-Server. Elasticsearch hatten wir jetzt gerade. Jetzt komme ich zu Kibana. Und hier sieht man auch schön die eigentliche Schnittstelle. Das ist der Nginx, der Webserver, der relativ leistungsfähig ist. Das ist das, was der Endanwender nachher sieht. Und genau deshalb, hier sieht man es auch an der Grafik, reicht es, wenn auch Kibana auf Localhost lauscht, weil nach außen lauschen tut ja dann der Webserver auf dem üblichen Port 80 oder 443. Ja, dann, wie gesagt, habe ich den Webserver Nginx installiert. Weiterer Sicherheitspunkt war dann, dass ich einen passwortgeschützten Bereich angelegt habe. Wie gesagt, das sind heikle Daten und da sollte vielleicht nur der Systemadministrator der jeweiligen Firma draufkommen. Dann konnte ich die Webseite schon einrichten. Also, es ging schon relativ schnell. Hier ist ein Beispielfoto. Hier oben kann man dann auswählen, also das waren sofort schon die ersten Ergebnisse, nachdem ich dann die Webseite eingerichtet hatte. Hier kann man auswählen, von wann bis wann will ich die Logfiles haben. Das Fiese ist, worüber ich erstmal gestolpert bin, Auto-Refresh ist standardmäßig erstmal nicht eingestellt. Man wundert sich dann, warum updatet der sich nicht? Ich mache hier Probe-Logs und es kommt nichts. Also hier muss man aufpassen, springt der manchmal raus. So, wie das jetzt besser aussieht. Ich habe da mal was vorbereitet, hier erstmal ganz kurz gezeigt. Hier sind wieder die Log-Messages quasi im Rohformat. Hier sind die Filter, die man sich auswählen kann. Hier das ganze IP-Tables sind halt selbst erstellte Filter. IP-Tables, Destination-Port, Source-Port. Wer da nochmal dran Interesse hat, kann mich wie gesagt auch nachher noch ansprechen. Auch am Stand bin ich ja dann noch beim Zenit-Stand. Dann werde ich jetzt gleich hier oben auf eine gespeicherte Suche gehen. Also man kann sich das hier zusammenklicken und dann die Suche auch speichern. Also wenn man eh immer das Gleiche sucht. Hier habe ich jetzt auch die Message einmal hier hinten noch. Aber das, was ich ja eigentlich im Klartext will, Destination Port, Source IP, Destination IP, habe ich hier jetzt alles klar aufgeschlüsselt, dass ich weiß, welcher Port wird angegriffen, welche IP-Adresse ist das hier die ganze Zeit. Dass man weiß, welcher Client das sein könnte. Es gibt häufig Clients, die ständig versuchen, Updates zu fahren oder sowas, was immer wieder nicht geht, wo man dann sagt, das ist unnötige Last. Und das war auch sehr interessant, als ich das allererste Mal getestet habe, ist genau so ein Client bei uns sofort aufgefallen. Und das wäre so rein über Logfiles nicht aufgefallen. Das war sofort ein Erfolgserlebnis. Hier sieht man noch die verschiedenen Ports. Also man kann das auch auflisten. Und jetzt könnte ich auch sagen, zeig mir nur die Port 80 an, nur die Webserver. Nur hier 110 Mail. Also man kann das beliebig reinzoomen, beliebig die Filter jetzt fokussieren. Destination Port. Das war jetzt, und ich muss dazu sagen, das war komplett nur ein Test-Setup aus Datenschutzgründen. Deshalb ist es, das war jetzt von mir selbst fingiert mit dem 10er-Netz, deshalb sind da jetzt keine atemberaubenden vielen Logfiles drin. Die zwei IP-Adressen. Beispielhaft. Genau, jetzt gehe ich um auf den Reiter Visualize. Hier kann man ganz verschiedene Arten von Grafiken erstellen. In dem Fall hat er jetzt eine Grafik, wo er zeigt, auf welcher Port wurde am meisten angegriffen. Vielleicht in dem Fall, bei mir war es eigentlich interessanter, welche IP greift am meisten an? War jetzt in dem fiktiven Beispiel natürlich etwas offensichtlich. In dem Fall ist es der SSH-Port, Port 22, der hier ständig geblockt wird. Aber es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten, das zu visualisieren mit verschiedenen Graphenarten. Hier ist die ganze Auswahl, was man auswählen kann. Standardmäßig ist, glaube ich, Balkendiagramm, das man meistens braucht. Da kann man auch entweder seine eigene Suche machen oder das, was ich eben gesagt hatte, mit der schon gespeicherten Suche. Das zeigt jetzt generell, wie viel Last war. Genau, hier hatte ich noch ganz kurz, das Dashboard hatte ich da nicht eingerichtet, aber hier kann man sich auf dem Dashboard seine Suchen und seine Graphen speichern. Meistens hat man ja immer dieselben Suchen und da kann man sich das hier zusammenklicken, dass man das nicht jedes Mal neu machen muss, sondern man richtet das einmal ein und geht da drauf und sieht, was gerade aktuell Sache ist. Und der Vorteil ist natürlich auch, wenn jetzt am Wochenende irgendein Ausfall war, dass man dann natürlich auch rückwirkend sagen kann, wenn man sich dann da durchklickt, was war am Wochenende los? Das gleiche Spielchen habe ich jetzt nochmal in verkürzter Form mit dem Access-Log gemacht. Also das geht standardmäßig. Oh, wo ist die Pause? Ignoriere mich einfach, hast hier recht, Rechner. Weil ich bin auch häufiger jetzt von Kollegen gefragt worden, kann man auch sowas anzeigen wie Download-Raten und sowas. Wenn wir zum Beispiel unsere Samba-Leute, wie oft wurde unser Samba-Paket gedownloadet? Auch das geht. Aber auch ich persönlich würde es noch mehr ergänzen. Aber sieht man gleich, wenn ich das klicke ich jetzt einmal manuell zusammen, das ist jetzt kein gespeicherter Filter. Ich sehe einmal, welche Seite wird aufgerufen. Was bei uns sehr häufig ist, ist dass von dem WordPress in ein gewisses Plugin ständig angegriffen wird. Das sieht man hier auch, würde man hier auch sehen, dass das ständig dasselbe Plugin ist, könnte man das auch sperren. Ja, das kann man auch manuell sehen, wenn das so übertrieben ist, aber hier sieht man die Bytes. Da, hier hinten sieht man die Bytes. Wie gesagt, auch alles nur relativ niedrig, weil es nur Testaufrufe waren. Nach der kurzen Praxis wieder zur Theorie zurück. Noch schon fast am Ende meines Vortrages. Ja, zum Ende möchte ich jetzt noch kurz ein kurzes persönliches Fazit geben. Ihr könnt nachher auch noch mal was dazu sagen, gerade die jetzt Erfahrung mit haben. Es ist jetzt schon ein Weilchen her, dass ich den Excel das erste Mal eingerichtet habe. So viel ich gehört habe, hat sich mittlerweile auch schon sehr viel geändert. Also auch was noch unterstützt wird, ob man den Excel-Server noch so nimmt, das. Also ich habe jetzt in dem Falle die Dateien habe ich von der offiziellen Elastic-Webseite genommen. Das heißt, da weiß ich, die werden noch sicherheitsmäßig unterstützt von Updates her. Also da bin ich safe. Ja, also mein Fazit ist, ja, ich hatte ziemlich schnell Ergebnisse. Es hat die Log-Files gefiltert. Wie angesprochen, waren die Filter mir eigentlich zu wenige. Dass diese Pattern anlegen war dann schon etwas aufwendiger, sich dann erstmal in die Regular Expression reinzukommen. Es ist halt kein Arounder. Da hatte ich jetzt auch mit Kollegen häufiger das Gespräch von wegen, ja, nimm doch stattdessen Grafana, ist doch schneller. haben beides ihre Vor- und Nachteile. Grafana kann ja auch so Sachen anzeigen wie CPU-Last und sowas. Aber wenn man wirklich so diese Filterfunktion haben möchte und wirklich sagen, sich seinen Fokus auf eine IP-Adresse oder auf die Last haben will, dann ist wiederum der Egg-Server besser. Wir haben uns jetzt geeinigt, dass wir in einer virtuellen Maschine beides machen. Das hat beides seine Vor- und Nachteile, je nachdem, was man gerade aktuell haben möchte. Noch der Formalfu am Ende. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt könnt ihr gerne noch Fragen und auch Kommentare, eure Erfahrungen zu moderieren. Nur bitte ins Mikro. Bitte?
Ich habe so leider ein kabelgebundenes Mikro.
Also,
wenn man hören kann, dann ist es wieder auf Wiederholung.
Ja, ja.
Wenn man nicht hören kann, dann höre ich dann.
Das ist auf was die Konfiguration im Hintergrund basiert. Nee, MySQL ist das nicht. Das ist. Ja. Das kann man auch skripten, genau. Das war schon mal die Frage. Achso. Ich wiederhole es, ist okay. Die Frage war Kibana 3 oder Kibana 4. Ich glaube, das war das aktuelle. Die 4 dürfte das schon gewesen sein. Waren da so große Unterschiede, oder? Also die Antwort war jetzt, zwischen 3 und 4 war ein großer Umbau, weil vorher war es in Java, richtig? Der Dreier. Mhm.
Bekommt man gleich eine Fehlermeldung, falls irgendwie im Log so SmartMon-Errors gibt, dass eine Platte stirbt? Bekommt man das irgendwie dargestellt oder muss man sich dafür auch noch extra Filter machen und im Zweifel sieht man es trotzdem nicht?
Das ist auch wieder ein Nachteil daran, es ist kein Monitoring, was automatisch anschlägt. Also das ist auch noch so ein To-Do von mir. Ich denke, das kann man skripten, aber auch das, es schlägt nicht automatisch an. Großer Nachteil auf jeden Fall. Ach, die Frage war übrigens, ob es automatisch anschlägt, also.
Habt ihr Erfahrungen mit Mail-Server-Logs, die da reinzuschmeißen mit Spam-Filter und allem drum und dran?
Auch ein super, super To-Do? Nee, habe ich noch nicht, aber ich dürfte gehen, ja. Also To-Do ist für mich noch Proxy-Logs und Mail-Server, ja, auf jeden Fall. Ich denke schon, dass das mit dem Regular Expression auf jeden Fall ein gutes To-Do, ja. Das kann jetzt nicht genug.
Also ich setze Logs den kompletten ELK-Stack in einem Projekt ein, spiele auch dementsprechend viel mit Logstash rum. Logstash, weil die Frage kam wegen Python-Anbindung etc. Das, was Logstash selbst unterstützt, ist halt die Einbindung von Ruby-Code beispielsweise. Da kann man alles Mögliche reinbasteln. Und was auch noch möglich ist, wie du ja schon gesagt hattest, mit diesen ganzen Regular Expressions und dieser Grog-Sprache kann man, also ich habe das beispielsweise mit Exim laufen, dann kann man alles die Sieves halt rausziehen. Gibt auch genügend Beispiele, wie man das, also gibt es auf GitHub etc., kann man sich alles reinziehen. Und dann noch zu der Frage bezüglich Alerting. Logstash unterstützt auch eine E-Mail-Ausgabe beispielsweise. oder man kann bei der Ausgabe dann die Logs an irgendwelche Skripte übergeben. Das ist alles kein Problem. Jetzt meine Frage an dich. Hast du Erfahrung mit den Shield-Plugin? In deiner Grafik war ja das Nginx quasi zum Schützen von diesen Kibana da.
Genau.
Und Shield unterstützt da ja zumindest so rollenbasiert auch einen Schutz. Hast du Erfahrung damit?
Nee, Shield hatte ich nicht eingesetzt. Ganz da hinten?
Bitte ohne Mikro.
Die Frage war jetzt, ob man Abfolgen debuggen kann, richtig? Also auch im Nachhinein. Das ein Event auf ein anderes folgt, damit das System wirklich funktioniert. Ja, kommt drauf an, wie man die Filter zusammenklickt. Also man kann damit Gegenüberstellungen machen. Ich lege gerade. Gibt es mal ein Beispiel? Also man kann sagen, es ist zeitbasiert und dann kann ich ja sagen, ja, man kann es sich grafisch anzeigen lassen. Also die zwei gegenüber und dann zeitlich, dann sieht man es. Ich glaube, optimal ist es nicht.
Eine Bitte?
Also, ich muss das kurz wiederholen fürs Mikro. Also das aktuelle Problem, was gerade angesprochen wird, wenn man sich einmal auf dieser Webseite anmeldet, darf man alle Daten löschen, darf auch drauf zugreifen. Ja. Aber ich bin... Frage ist jetzt, ob wir das gehandelt haben. Ja gut, Punkt 1, wir haben natürlich den Zugriff sehr, sehr stark beschränkt, aber auch, welche Option war das denn? Man kann, meine ich, vage in Erinnerung zu haben, die Option setzen, dass man nicht löschen darf. Ist nicht? Unser erfahrener Profi.
Also, plus nochmal zu den Sicherheitsproblemen.
Mehr ans Mikro, bitte.
Selbst kann man ja, wenn man das mit Nginx schützt, kann man ja zumindest nur die Dashboard-Sicht, so darüber kommt man ja erstmal ran, weil alles andere regelt ja der Node.js-Server im Hintergrund und der fragt ja dann Elasticsearch ab. Damit kann man zumindest noch nicht ganz so viel Blödsinn bauen. Ja, schon. Was mir da nur als Lösung in dem Fall eingefallen wäre halt mit einem HTTP-Proxy diese ganzen Anfragen auszufiltern. Bei Kibana 3 ging das noch, bei Kibana 4...
Also unser Punkt ist halt generell, dass es ja auch nur von intern erreichbar ist. Und
ich will auch noch mal was zu dem Sicherheitsproblem sagen. Wir nutzen jetzt seit anderthalb Jahren halt bei uns in der Firma halt den Elk-Stack und wir haben halt die Autorisierung so gemacht. Der Elasticsearch bietet halt für die ganzen Queries, die Kibana macht halt eine REST-Schnittstelle an und wir haben einfach halt einen Nginx mit einer Autorisierung halt da vorgestellt und halt die einzelnen REST-Routen halt entsprechend abgesichert, dass dann halt eine Autorisierung erfolgt ist und man kann dann auch entsprechend die Nutzer dann einschränken. Funktioniert halt bisher sehr gut und das ist auch das, was halt Shield von der kommerziellen Lösung macht.
Ich habe eine Frage zum Kibana-Konfiguration. Die ganzen
Die Frage ist, ob die Filter automatisch aus der Elasticsearch Datenbank kommen oder ob man das konfigurieren muss. Das ist das, was ich angesprochen habe. Es gab beim Apache gibt es ja zum Beispiel beim Access Log standardmäßig Filter, die automatisch dabei sind. Die anderen, diese Pattern, die muss ich erst einmal manuell nachladen über die Website, dass ich ihm einmal sage, ja, nehmen die, die stehen dann da mit Fragezeichen und die muss ich dann nachladen. Mit der was? Also die Frage war jetzt nach der Auslastung. Die Grenzen, da habe ich aktuell noch keine Erfahrung mit, weil es im Moment nur im Test-Setup läuft. Also die Frage war jetzt, wie viel Last kann er aushalten? Und
ja,
also die Frage war jetzt auch nach dem Speicher. Wie gesagt, also da habe ich noch keine größeren Erfahrungen mit. Bis jetzt ist es eigentlich sehr schonend, aber es ist halt noch nicht komplett produktiv für viele Rechner, dass das wirklich Leistung hat. Vielleicht die paar Leute, die schon größere Firmen haben, können die da was zu sagen, die schon mehrere Server angeschlossen haben? Habt ihr Erfahrungen mit der Last? Also bei uns läuft es noch im Test-Setup.
Ja, also es kommt halt ganz aufs Log-Aufkommen an und wie komplex letztendlich die Pattern sind. Wenn man ein recht einfaches Verarbeitungsschema hat, wo relativ wenig gefiltert werden muss, geht das. Und Elasticsearch an sich kriegt halt auch sehr viel weggespeichert auf einmal. Also das kann man auch auf sehr kleinen Nodes mit einem halben bis Gigabyte RAM für Elastic. Kibana hat leider so ein kleines Caching-Problem, weshalb das in der Regel so auf einem Gigabyte hochskaliert. Das kann man aber auch ausstellen und das dann auch noch mit deutlich weniger RAM laufen lassen.
Also aktuell unser Test-Setup läuft, wie gesagt, über eine VM. Noch sind wir nicht an die Grenzen gestoßen, aber danke für die Unterstützung.
Wollt ihr was?
Genau, sind mal interessant ist, wie groß das Setup ist. Also das kann man nicht verallgemeinern. vom Raspberry Pi wird abgeraten. Ja, also wenn man es für zu Hause macht, meinetwegen. Aber Zeit? Okay. Zeit wird langsam knapp noch.
Okay, die letzte Frage noch.
Für die Aufnahme, hier wurde gerade nochmal ein sehr guter Punkt angesprochen, die Flaschenhalt quasi ist meistens nicht der Server, sondern das Netzwerk, wenn man zum Beispiel 400 Server angeschlossen hat, geht vorher das Netzwerk eher in die Knie. Ja.
Okay, vielen Dank für den interessanten Vortrag und jetzt ist ja 15 Minuten Pause.